Ein guter Tag für Inklusion. Auch heute wieder. Und warum das so ist? Darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein guter Tag für Inklusion. Heute zum Thema Werkstatt mal anders. Es geht um berufliche Integration und wie das ein sehr guter Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt sein kann. Und ich habe heute zu Gast hier im Studio, wollte ich schon sagen, am Mikrofon die Tanja Klemm und den Ralf Thies. Beide sind Mitarbeiter von EFIM und EFIM ist die Abkürzung für Evangelischer Verein für Innere Mission. Was da dahinter steckt und was die beiden für tolle Ideen in ihrer Organisation umsetzen, um Menschen mit geistiger Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das werden Sie heute hören und da freue ich mich drauf. Ja, also herzlich willkommen, Tanja.
Dankeschön.
Herzlich willkommen, Ralf.
Hallo, grüß dich, André.
Ja, erstmal dieser Begriff EFIM, wir sind ja hier im Osthessischen unterwegs, der ist gar nicht so bekannt. Vielleicht könnt ihr das nochmal erzählen, was steckt so dahinter, weil es ist ja eine große Organisation.
Ist eine ziemlich große Organisation, die im Bereich Wiesbaden und Hessen-Nassauischen Land eigentlich bekannt ist. Fing mal an mit der Altenhilfe, das ist ein Feld, in dem EFIM tätig ist, und der Jugendhilfe. Wir haben insgesamt ungefähr 3000 Kollegen und betreuen alte Menschen, junge Menschen, Menschen mit Beeinträchtigung, aber auch Kinder, weil EFIM Bildung, also es sind verschiedene Stränge, EFIM Altenhilfe, EFIM Jugendhilfe, EFIM Bildung, EFIM Behindertenhilfe, sich um verschiedenste Personenkreise kümmern. Und dann haben wir noch einen Inklusionsbetrieb, die Service GmbH, die aber auch dann andererweitig Hausmeister zum Beispiel sind dort angestellt. Und das sind so die verschiedenen Bereiche, die wir abdecken. Und wir sind jetzt der Teil EFIM Behindertenhilfe und wir haben eine Werkstatt in Hattersheim, die Werkstatt Schlockerhof für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, haben noch eine Schwesterwerkstatt in Wiesbaden, die Reha-Werkstatt für Menschen mit einer überwiegend psychischen Beeinträchtigung. Und insgesamt 5 Standorte verteilt im Main-Taunus-Kreis, Hoch-Taunus-Kreis, Rheingau-Taunus-Kreis, Wiesbaden. Und dort beschäftigen wir ungefähr 200 Kollegen und betreuen ungefähr 950 Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen.
Okay, also ein bisschen vergleichbar zu Antonius, nur dass ihr stärker den Bereich, also eure Einheit mehr den Bereich berufliche Integration im Blick habt und dass ihr wesentlich dezentraler auch arbeitet.
Genau. Es gibt bei uns keine feste Einrichtung an einem Ort, sondern sehr viele Einzeleinrichtungen. Und eine der größten ist halt jetzt der Schlockerhof in Hattersheim. Das ist auch so ein bisschen geschichtlich gewachsen. Und wir haben halt dann bei uns in Hattersheim 450 Menschen, die wir begleiten. Aber unser Feld ist ja, wo ich dann mit der Tanja Klemm zusammenarbeiten darf und noch 2 anderen Kolleginnen, dass wir Menschen begleiten, die außerhalb unserer Einrichtung arbeiten.
Da gibt es ja den Begriff der BIPs, sogenannten BIPs.
Genau.
Ja, betriebsintegrierte
Beschäftigung heißt das.
Betriebsintegrierte Beschäftigung, genau. Alle, die so in diesem Bereich tätig sind, die kennen das. Die Hörer, die das nicht so kennen, das ist ein Fachbegriff für Menschen, die eigentlich im sogenannten Werkstattstatus sind, also in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, WFBM, arbeiten, aber gleichzeitig in einem Betrieb. Eben tatsächlich in einem Betrieb der freien Wirtschaft ihre Tätigkeit ausüben. Wir gehen später nochmal drauf ein, vielleicht nochmal, Ralf, kurz bevor ich dann zu Tanja komme. Welche Aufgabe hast du in diesem Betrieb?
Ich bin der Fachbereichsleiter und ich habe auch mal so alleine angefangen. Und ich habe 2009 in dem Bereich angefangen, ich bin schon 26 Jahre im Schlockerhof, hatten wir 6 Menschen, die außerhalb unserer Werkstatt tätig waren. Und jetzt haben wir 71 Menschen, die wir begleiten. Das ist alleine natürlich überhaupt nicht möglich, deswegen ist der Bereich nach und nach gewachsen. Und ohne meine Kolleginnen, es sind spannenderweise nur Frauen, wäre das wahrscheinlich auch nicht so weiter gewachsen. Also alleine geht das nicht mehr. Braucht Menschen, die genauso drauf sind, die genauso die Idee haben, wir wollen Menschen mit einer Beeinträchtigung auf ihren Weg bringen. Gehen müssen sie ihn alleine, aber wir unterstützen den. Und deshalb ist der Bereich gewachsen. Und es fing, wie gesagt, mit 6 Klienten an, die schon da waren. Und dann haben wir das Ganze weiterentwickelt und in eigentlich einem permanenten Austausch, dass wir Ideen haben, die Menschen an uns herantragen. Und dann schauen wir, was alles möglich ist.
Also was alles möglich ist, da kommen wir später nochmal drauf, Ralf. Ich wende mich mal rüber zu Tanja. Tanja, du arbeitest auch bei der EFIM, hast noch verschiedene andere Rollen. Das habe ich im Vorgespräch habe ich das erfahren. Sehr, sehr spannend. Aber erzähl doch mal von deiner Aufgabe bei EFIM und vielleicht dann auch von diesen anderen Rollen, die du auch noch hast.
Also bei EFIM bzw. beim Schlöckerhof bin ich jetzt seit knapp 3 Jahren. Bin auch die Kollegin mit den wenigsten Stunden, was ich manchmal bereue, weil ich dann doch nicht so 100% alles mitkriege. Aber ja, ist selbstgewähltes Schicksal, würde der Ralf sagen. ja, es ist super spannend, wobei ich blöderweise kurz vor Corona eingestiegen bin. Das heißt, meine Einarbeitungszeit, als ich dann eigentlich so weit war, um dann auch selber zu agieren, kam Corona. Und dann konnten wir es natürlich nicht schaffen, irgendwelche neuen Arbeitsplätze irgendwie zu akquirieren. Beziehungsweise war da eher unser Fokus, unsere Leute in die Alltagsstruktur trotzdem sie reinzubekommen ohne Arbeit. Also das war dann nochmal so ein anderer Bereich ein bisschen. Jetzt eigentlich dieses Jahr ist so das Jahr, wo ich merke, jetzt können wir wieder voll an den Start gehen mit Außenarbeitsplätzen schaffen, halten, neue kreieren, neue Ideen sammeln. Und jetzt hat eigentlich erst dieses Jahr mein eigentlicher Job begonnen, habe ich so den Eindruck. Das vorher war aber auch irgendwie eine gute Zeit gewesen, weil man auf einem anderen Weg die Leute kennengelernt hat. Man musste auch neue Ideen entwickeln, wie man in Kontakt treten darf. Das war gar nicht so einfach, weil unsere Klienten sind halt nicht, dass man mit Zoom ein Meeting machen kann oder so. Da muss man halt andere Wege finden. Und ja, das war so mein Start dort.
Also in der Corona-Zeit begonnen?
Ja.
Und ich weiß, kann mich erinnern an eine Untersuchung, die letztes Jahr von Aktion Mensch veröffentlicht wurde, dass die Corona-Zeit, diese 2 Jahre, den gerade so die Inklusion, den inklusiven Arbeitsmarkt um 10 Jahre zurückgeworfen hat. Das ist eine erschreckende Nachricht eigentlich gewesen. Ich habe aber so die Hoffnung, wenn ich jetzt auch so euch jetzt in den Vorgesprächen zugehört habe und auch sehe, was sonst so passiert, dass wir diese 10 Jahre, dass wir nicht 10 Jahre brauchen werden, um wieder da zu sein. Also, aber das ist nochmal ein anderes Thema, da kommen wir nachher nochmal drauf. Deine anderen Rollen würden mich und ich glaube auch die Hörer noch interessieren.
Ich bin seit Anfang des Jahres, März, bin ich die Inklusionsbeauftragte der Stadt Hattersheim, wo auch der Schlöckerhof seinen Sitz hat, weil ich dort auch wohne. Ich war vorher schon im Inklusionsbeirat und dann gab es einen Wechsel und dann wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Und das ist eine sehr spannende Tätigkeit, wobei ich da, glaube, ein bisschen zu forsch auch bin und zu viele Ideen haben, die nicht unbedingt so schnell umgesetzt werden können, weil halt eine Stadt dahinter steht, beziehungsweise eine Stadtverwaltung das mittragen muss. Und zu der Sache Inklusion an sich bin ich eigentlich, reingewachsen durch meine Tochter, die behindert ist. Und dadurch musste ich mich, sie ist mittlerweile 23, und dadurch musste ich mich schon seit 23 Jahren im Grunde mit diesem Thema beschäftigen. Habe immer gedacht, wenn ich überall aktiv bin, Elternbeirat, überall mich irgendwie zeige, kann ich die Welt zu einer besseren machen oder zu einer inklusiveren.
Hat es geklappt?
Nee. Deswegen versuche ich es jetzt über den Weg. Nein, in kleinem mit Sicherheit. Aber man ist dann schon, man hat einfach eine andere Rolle und kriegt einen anderen Blickwinkel auf Dinge, die nicht funktionieren und die einen auch einfach traurig und frustriert machen, das muss man auch sagen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, jetzt wo meine Tochter mich nicht mehr so eng braucht, dass ich mein Wissen, meine Erfahrungen dann aber auch teilen kann.
Und das machst du zum Beispiel dann über die Inklusionsbeauftragte. Aber was macht denn eine Inklusionsbeauftragte, die ja eine Stadtverwaltung im Rücken hat? Das klingt erstmal wie Schubhilfe, aber könnte auch bremsen oder wie?
Das kann auch bremsen, ja. Das kann auch bremsen, weil man keiner Partei angehört. Also Das ist dann immer so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, ich sitze zwischen den Stühlen. Man hat einerseits die Stadtangestellten, die keine Parteizugehörigkeit haben, also zumindest nicht offiziell. Und dann hat man den Bürgermeister in unserem Fall und man muss dann irgendwie versuchen zu koordinieren. Und in Hattersheim gibt es halt ganz viele Köpfe und da muss ich mich jetzt auch erstmal irgendwie reinfuchsen, wer ist hier für was zuständig, wen frage ich, wem darf ich nicht auf den Schlips treten, wem bin ich schon auf den Schlips getreten, ohne es zu wollen. Und das sind so Sachen, da muss ich erstmal reinkommen.
Ist diese Aufgabe eher tatsächlich eine Schlipstreteraufgabe, also auf Defizite aufmerksam machen, oder ist es eine Aufgabe, wo es darum geht, Menschen zusammenzubringen, oder ist es eine Fachaufstelle,
also es ist so von allem ein bisschen was.
Ist es barrierefrei?
Also ich kriege teilweise Anrufe von Mitbewohnern aus Hattersheim, die zum Beispiel von einem sehbehinderten Mann, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Induktorenplatten an Gehwegen fehlen. Das sind eigentlich kurze Wege und da war ich auch begeistert, wie schnell sowas umgesetzt werden kann, wenn man darauf aufmerksam macht, auf diese Barriere. Dann gibt es aber andere Dinge, wo die Mühlen dann doch ziemlich, also ich bin auch sehr forsch und erwarte immer, dass immer alles gleich passiert und agiere auch, glaube ich, so. Also es ist so ein bisschen von allem. Also einerseits mache ich auf Missstände unter Umständen aufmerksam, versuche aber eigentlich ja Inklusion voranzutreiben und Begegnungsstätten unter Umständen zu schaffen, aber auch die Leute untereinander zu vernetzen. Ja, also das ist so ein Zwischending von allem, habe ich das Gefühl, was diese Aufgabe ist.
Bist du auch Werbefigur für Inklusion in Hattersheim oder das Gesicht?
Also ich glaube schon, dass ich relativ bekannt bin in Hattersheim mittlerweile.
Ist das eine Voraussetzung oder ist das eine Folge?
Nicht eine Folge vom Inklusionsbeirat jetzt zwangsläufig, weil dafür ist er, hat er zu klein gearbeitet bisher, ja. Eher eine Folge, weil ich immer mal gern präsent bin auf verschiedenen Veranstaltungen oder zwei Kinder in der Stadt habe, die unterschiedliche Sachen machen und Hattersheim dann doch irgendwie ja doch Dorf ist noch, obwohl wir ziemlich viele Einwohner haben. Und da kennt man sich einfach, ja.
Okay, danke. Dann gehe ich nochmal, Ralf, berufliche Integration, das ist dein Steckenpferd, 35 Jahre?
Nein, 26 Jahre in 26, der Einrichtung, genau.
Okay, ja. 26, so alt bist du ja noch gar nicht, ne?
Nein, ich bin ja gerade erst 35, gefühlt.
Ja, genau. Ja. Also 25 Jahre in der Einrichtung, 25 Jahre berufliche Integration. Und vielleicht nochmal in zwei Sätzen, BIP als Konzept und dann... Was macht ihr, wie macht ihr das und was macht ihr vielleicht auch anders als andere Organisationen, dass ihr so erfolgreich seid?
Also ich habe, bevor ich dieses Aufgabenfeld hatte, erstmal Produktion gemacht in einer ganz klassischen Werkstattgruppe und dann 11 Jahre Berufsbildungsbereich. Das ist so der Einstieg für die ganzen jungen Menschen, die in so eine Werkstatt kommen.
Da stelle ich mir das Schrauben von irgendwelchen Steckdosen vor.
Nein, wir haben ganz unterschiedliche. Wir haben eine Bäckerei, wir haben eine Gärtnerei, was sehr auffällig ist und wir haben ganz viel unterschiedliche Aufgabenfelder bei uns in der Einrichtung. Wir haben auch sehr einfache Tätigkeiten und wir haben Menschen, die lieben diese einfachen Tätigkeiten, weil es eine klare Struktur ist. Und wir haben andere Menschen, die sagen, in dieser Gruppe würde ich nicht mal 10 Minuten arbeiten, weil zu wenig passiert. Und das macht es spannender. Das ist wie in der Arbeitswelt. Es gibt den klassischen Menschen am Schreibtisch, der immer seine Akte abarbeitet, nach rechts weglegt. Und es gibt Menschen, die brauchen kreatives Chaos. Und die Menschen, die wir begleiten, sind da auch ganz normal wie auf dem ersten Arbeitsmarkt auch. Die wollen Herausforderungen, wollen sich entwickeln. Und gerade wenn sie nach der Schule neu anfangen, erstmal das Arbeiten erlernen. Ich muss jetzt 8 Stunden vielleicht an einem festen Platz sein. Und ich fand es dann immer spannend innerhalb der Werkstatt, wo sich die jungen Menschen hinentwickeln, wie sie selbstbewusster werden und auch Arbeitsfelder für sich entdecken. Aber es ging nicht weiter. Und das hat mich auch so ein bisschen frustriert, bis ich auf einer Weiterbildung war. Und dann habe ich eine Kollegin kennengelernt, die da sehr, sehr aktiv war in Bayern und bin nach der Weiterbildung zu meinem Chef und habe dann gefragt, warum machen wir das eigentlich nicht? Und mein damaliger Werkstattleiter meinte, dann mach es doch, da ist eine Stelle frei. Auf die habe ich mich intern beworben und damit fing das Ganze an. Und ich weiß noch, den ersten Tag, als ich ihn gefragt habe, was soll ich jetzt in diesem Arbeitsumfeld machen, hat er gesagt, mach einfach, es wird schon funktionieren mit dem Gedanken, du kriegst es hin. Und dann habe ich einfach angefangen und habe die berufliche Integration dorthin gebracht, wo sie eigentlich hingehört, aus der Werkstatt raus, weil das ist der klare Auftrag, Menschen zu qualifizieren, dass sie aus der Werkstatt herausgehen können. Und unser Bereich ist Teil der Werkstatt, ist ein Arbeitsbereich der Werkstatt, aber nicht in dem Gebäude, sondern im Sozialraum, in Gemeinden, in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes. Dort gehen die Menschen hin mit dem Unterstützungsbedarf. Und das ist das vielleicht auch die Stärke in unserem Team, dass wir überall arbeiten können, sei es im Kindergarten, im pädagogischen Bereich oder im Industriebetrieb, dass wir jemanden an der Maschine anlernen. Wir probieren das einfach aus mit dem Klienten. Und was immer so ein Türöffner ist, wenn ich irgendwo in einem Gespräch sitze, vielleicht auch mit einer Einrichtungsleitung oder mit einem Geschäftsführer, dann sage ich immer, wenn Sie mich heute einstellen, müssen Sie mir auch alles zeigen. Mhm. Und dem Menschen mit Beeinträchtigung zeigen Sie das auch, aber er hat eine Begleitperson. Und das ist das, was das Ganze spannend macht, dass ganz viel möglich ist. Und dann erkennt man, egal wer das ist, der Mensch mit Beeinträchtigung, wir als vielleicht Fachkräfte und unsere Partner auf der anderen Seite, dass man gemeinsam was erreichen und entwickeln kann. Und wenn man mit kleinen Schritten anfängt, kann man daraus dann später größere machen. Mhm. Und da haben sich so viele Möglichkeiten ergeben, die ich am Anfang nie gedacht hätte, dass wir so viele Menschen auch in ganz unterschiedlichen Bereichen finden, die auch tätig sein wollen und dass es bei den Arbeitgebern immer einen Gegenpart gibt, der sagt, da habe ich richtig Lust drauf. Mhm.
Wenn man jetzt mal 20 Jahre zurück spult, dann, oder vielleicht auch in manchen Regionen muss man gar nicht so weit zurückspulen, dann ist das Bild von Werkstatt so, Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, sind auf einer Förderschule. Danach ist völlig klar, es geht danach in eine Werkstatt. Also eine Werkstatt ist ein eingeschossiges, flaches Gebäude irgendwo außerhalb des Ortes und dort wird serielle Fertigung gemacht. Die gehen dort bis zu ihrem 40. Lebensjahr hin, werden morgens mit Bussen abgeholt von zu Hause und werden abends mit Bussen wieder nach Hause gefahren. Das ist so das Horrorbild, glaube ich, von Werkstatt. Werkstatt ist ein Fachbegriff, also da sind eben nicht nur solche Tätigkeiten, die man in einer sogenannten Werkstatt, wie wir es jetzt vielleicht in handwerklichen Betrieben hat, sondern sind einfach, das ist Werkstatt für Menschen mit Behinderung, ist ein Begriff aus dem SGB IX, also aus dem Sozialgesetzbuch, und man hat einen Anspruch darauf, dort zu arbeiten, wenn man eine geistige Behinderung hat, es sei denn, man hat eben keine, ist nicht mehr fähig, eine wirtschaftlich verwertbare Arbeit da wird schon wieder selektiert, ne, vor dem Gesetz, eigentlich eine grauslige Geschichte. Aber das ist das, was man früher oder vielleicht manchmal auch heute noch so sieht von Werkstatt. Und Werkstatt ist aber eigentlich, so versteht ihr das, so verstehen wir das auch bei Antonius, eigentlich sollte es ein Durchlauferhitzer, klingt jetzt auch wieder ein bisschen technisch sein, dass Menschen, die den Einstieg aufgrund der Beeinträchtigung in den Arbeitsmarkt so direkt nicht schaffen, dass sie über die Werkstatt den Schritt machen. Und das ist, funktioniert genau dann nicht, wenn jemand erstmal sich eingerichtet hat in einer Werkstatt und es ist da auch gemütlich und dann haben wir nachmittags um 3:30 Schluss, dann wird Kaffee getrunken und so. Aber dieser Schritt in die freie Wirtschaft, das ist das, was man, also diese Außenarbeitsplätze, die sogenannten BIPs, das ist der eigentliche Schritt hin zur beruflichen Integration. Danach könnte eben dann was folgen, da kommen wir nachher später nochmal drauf, sodass dann die Werkstatt gar keine Rolle mehr spielt. Was ist das für euch das Besondere am BIP und was macht ihr, was macht euch da erfolgreich?
Ja. Wir machen das einfach so, dass wir das System nutzen. Und das dürfen auch unsere Menschen das System nutzen. Da ist jemand, der erkennt meinen Bedarf, mit dem kann ich mich unterhalten. Da darf ich meine Ideen und Wünsche äußern. Und da gibt es in unserem Fall 4 Personen, die hören sich das an und überlegen gemeinsam, wo kann dein Weg hingehen und wo kannst du deine Wünsche und Ideen umsetzen. Und es ist,
wir sind welche so, 4? Welche 4 sind das?
Das ist Tanja Klemm, die hier sitzt. Dann haben wir noch eine Kollegin, die Birgit Bauer und die Petra Vossmer. Das sind unsere Kolleginnen und ich. Und wir 4 überlegen dann gemeinsam mit den Menschen mit Beeinträchtigung, wo willst du hin? Was ist dein Weg? Was hast du für Wünsche? Und wir haben so ein Zukunftsgespräch. Dann sage ich immer, die 6 richtigen Lotto, die Südseeinsel bekommen wir nicht hin, aber alles andere können wir probieren. Und dann kommt vielleicht der erste Wunsch, ist dann das, was Mama und Papa immer gesagt haben. Und der zweite und dritte Wunsch sind oft die spannenden Sachen. Ah, das geht ja nicht und ich würde gerne mal in dem Bereich arbeiten, aber das kann ich ja nicht. Und dann fragen wir, warum kannst du das nicht? Die anderen sagen, ich bin da nicht gut genug oder ich kann nicht lesen und schreiben. Da ist so dieses Defizitäre aufgesetzt und wir fragen, aber warum musst du denn lesen und schreiben können? Im Kindergarten, wenn du da arbeiten willst, die Kinder können ja auch nicht lesen und schreiben. Die lernen das ja auch. Und wenn du für dich mit den Kindern zum Beispiel umgehen kannst, kannst du wunderbar doch im Kindergarten arbeiten. Und dann entwickelt sich eine Idee und dann schauen wir, wo könnte das sein? Weil die Menschen, die wir begleiten, sollen im Regelfall alleine zu diesem Platz kommen. Dann haben wir die Hürde Elternhaus, die sagen, mein Kind kann doch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Wir üben das. Wir sagen auch immer, wir wollen nachts ruhig schlafen und nicht, dass irgendjemand jetzt Freitagnachmittag durch den Main-Taunus-Kreis irrt und weiß nicht, wie er nach Hause kommt. Das beruhigt Angehörige, dass wir sagen, erst Praktikum, Start, wenn jemand sicher seinen Weg findet. Wir üben das manchmal 7, 8 Mal, bis das Ganze funktioniert.
Dieses Üben und Begleiten, macht das ihr vier oder habt ihr da wiederum ein Team von Arbeitspädagogen?
Das machen wir vier. Und wir haben auch nicht so die klassische Werkstattarbeitszeit von morgens 7:30 bis 16 Uhr, sondern wenn jemand um 6 Uhr losfahren muss zu seinem Betrieb, weil die letzte Fahrt ist immer unter realen Bedingungen, dann stehen wir um 6 vor der Tür und üben mit jemandem den Weg in den Betrieb. Mit umsteigen und dann fahren wir mit, weil wir auch dann das gemeinsam üben wollen. Und dann schauen wir sozialraumorientiert, was braucht jemand. Und ist die eine Station zu groß zum Umsteigen? Frankfurt Hauptbahnhof steigt man nicht gerne um. Eine Station weiter ist es viel leichter. Deswegen suchen wir dann Wege, dass jemand sein Praktikum erreichen kann. Und im Betrieb unterstützen wir die Kollegen vor Ort, die Anleiter. Und erklären den Anleitern, wie sie die Aufgaben auch unterbrechen können, indem wir das einfach mit zeigen und gemeinsam erarbeiten. Also Tanja ist auch dann mit im Betrieb oft und macht die Arbeiten mit und gibt sie weiter. Und manchmal haben wir noch Auszubildende im Bereich Ergotherapie, die bei uns lernen, wie man Arbeiten aufbereitet und vermitteln kann. Und die können wir auch nutzen, dass die im Betrieb mal mitfahren. Mhm. Aber das machen wir vier im Regelfall.
Ich danke. Ich kann mir vorstellen, Tanja, dass die Hürde bei den Betrieben vielleicht sogar größer ist als jetzt bei dem Mitarbeiter, weil vielleicht auch eine Frage im Raum steht, wie gehe ich mit dem um? Versteht er mich? Bringt er die Abläufe hier durcheinander? Was geht dann meinen anderen Mitarbeitern durch den Kopf und so weiter? Was erlebst du da so?
Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt wirklich Betriebe oder Einrichtungen, da ist es wirklich schwer, seinen Fuß mal in die Tür zu bekommen. Wenn wir mal drin sind, sage ich immer, und erklären können, wie wir arbeiten und was berufliche Integration bedeutet, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Das Problem ist ganz oft, erstmal dahin zu kommen, zu den Entscheidern und uns vorstellen zu können. Aber im Gegenzug muss man auch sagen, es gibt auch Betriebe, die uns ansprechen und sagen, ja, wir haben gehört und wir hätten auch gerne Leute von euch. Also das ist so für mich so das schönste Erlebnis bisher gewesen in der Arbeitszeit. Ein Anruf von einem Werkzeughersteller aus dem Main-Taunus-Kreis. Es hieß, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und
warum machen die das?
Das ist mit Sicherheit der soziale Gedanke. Also in dem Fall bin ich mir sicher, es ist der soziale Gedanke. Bei vielen ist auch einfach, muss man ja auch mal sagen, Inklusion ist gerade hip. Das wird gerne genutzt. Diversity, das sind ja alles so Schlagwörter, die sehr durch die Medien gerade gehen, wo jeder mitmachen will. Aber in dem Fall war das wirklich so, dass das wirklich der soziale Gedanke und dann fand ich halt auch so schön, dass gesagt wurde, und wir wollen nicht nur einen von euren Leuten, weil der soll sich nicht alleine fühlen, wir wollen eine Gruppe. Also wir wollen mindestens mit 2 starten und gehen auf 4 hoch, mittlerweile sind es 5, 6. Und
kannst du sagen, wie groß dieser Betrieb ist, dass wir mal so ein Verhältnis vor
Weißt du das, Ralf?
Ungefähr?
Also in dem Lagerbereich würde ich sagen, sind 30 Mitarbeiter, aber das Unternehmen an sich ist groß. Ich würde sagen, locker 500 Mitarbeiter in Deutschland. Also die sind europaweit, verkaufen die ihre Werkzeuge, spezielles Werkzeug für Gas-Wasser-Installateure. Und die haben 2 Standorte, ihre Werk, wo produziert wird und das Lager und Versand. Allein im Main-Taunus-Kreis würde ich sagen, bestimmt 300 Menschen, die da arbeiten.
Mhm. Okay. Inklusion ist gerade hip, hast du gesagt,
ja,
Tanja?
Ja, finde ich schon, ja.
Ja,
also ich finde, das sieht man auch im Fernsehen. Überall bei jeder Werbung ist jetzt, also für mich, ich sage immer, das hört sich vielleicht böse an, aber das ist der Quoten-Rollifahrer. Dann haben wir einen Quoten-Dunkelhäutigen. Also das ist für mich gerade so, das zieht sich so gerade so durch die Gesellschaft. Ist schön, dass es passiert, aber man hat schon den Eindruck, dass da ganz viele versuchen, auf den Zug aufzuspringen, wo ich mir nicht so sicher bin, ob sie es wirklich so meinen. Oder ob es gerade mal gemacht wird, weil man es erwartet.
So ein bisschen konstruiert?
Ja.
Ja, ich denke mal, vielleicht ist man in so einer Zwischenzeit, weil es eben nicht noch nicht normal ist,
ja.
dass die Gesellschaft und auch die Teams divers sind oder ja einfach gut gemischt sind und weil es immer noch so viele Sondersysteme gibt. Und dann wird es konstruiert, ja. Hat man manchmal ein merkwürdiges Gefühl dabei.
Aber das ist auch so ein Punkt, der muss gelebt sein. Es macht keinen Sinn, wenn sich jetzt ein Unternehmer auf die Fahne schreibt, ich bin divers und hole mir jetzt mal 2 Menschen aus der Werkstatt und zeige, wie toll ich bin, wenn die Kollegen nicht mitmachen. Und bei diesem Werkzeughersteller ist es so, die machen da alle mit, die wollen das. Die Personalabteilung ist mit rein, also wir wollen das machen. Wir waren zusammen im Betrieb, wir haben das gemeinsam vorgestellt und die Kollegen hatten da richtig Lust drauf. Und am ersten Tag sind unsere Klienten begrüßt worden, hallo und Arbeitsschuhe, Arbeitskleidung und ich bin dein Pate, ich arbeite mit dir zusammen. Und die wollten das und haben auch nachgefragt, habt ihr noch andere Leute? Weil wir besuchen ja regelmäßig und wenn ihr noch jemanden habt oder auch Besonderheiten, einer der Klienten, die wir da haben, der kann sich heute nicht mehr erinnern, was er gestern gearbeitet hat. Der weiß auch den Weg zur Kantine nicht und der wird jeden Tag in die Kantine gebracht. Und wenn er morgen zu seiner Chefin geht, wo arbeite ich denn heute? Ja, da, wo du gestern gearbeitet hast. Und dann zeigt sie ihm das und dann weiß er, wo er arbeiten muss. Was er arbeiten muss, hat er durch Arbeitsanweisungen, die wir ihm vorbereitet haben. Und das zeigt, dass einfach so, du hast eine Besonderheit, aber die haben wir alle. Und du gehörst hierhin und du arbeitest mit und das ist ein ganz toller Weg. Und es müssen alle leben in dem Betrieb. Es hat keinen Sinn, wenn jetzt jemand sagt, ich will, und ich hole mir jetzt jemanden und setze den dahin, sondern der Mensch muss sich zum einen wohlfühlen. Und das merke ich, gerade Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben vielleicht nochmal eine ganz andere Antenne, weil sie ganz andere Kontakte gewohnt sind und sehen, wie ist das Umfeld hier? Bin ich hier gemocht? Wie ist der soziale Umgang unter den Kollegen? Gratulieren die sich zum Geburtstag? Warum machen sie das nicht? Das bin ich doch gewohnt. Geburtstag ist was Tolles. Und wir haben auch einen Klienten, der ist so ein wandelnder Geburtstagskalender. Der sagt seinem Chef, wer Geburtstag hat in der nächsten Woche. Und das bringt so besonderes Flair mit in die Betriebe und in die Einrichtung.
Ja, man spricht ja auch von Inselbegabung, gerade bei Menschen mit Autismus, die auf der einen Seite bestimmte soziale Fähigkeiten nicht so sehr haben, aber auf der anderen Seite bestimmte, was das Thema Genauigkeit hat oder auch sich bestimmte Dinge merken zu können, unglaubliche Stärken haben. Und wir kennen auch einen Betrieb, sind ja zusammen auch in der Fortbildung. Ihr nehmt an der Fortbildung zur Inklusionsnetzwerkerin, Netzwerker teil und da haben wir beim letzten Mal Perspektiva besucht und auch die Geschichte gehört von dem Mitarbeiter, der in der Qualitätssicherung eingesetzt ist, weil er noch genauer Fehler findet an Bauteilen im Automotive-Bereich als die Maschine. Man hat den Schritt zur Maschine, ist man wieder zurückgegangen und hat eben diesen Mitarbeiter dort in die Qualitätssicherung aufgenommen, weil er jeden Fehler findet und die haben eine Fehlerquote mittlerweile von null. Also das ist, kann man kaum glauben. Und das erinnert mich daran, was du sagst. Also nochmal, Tanja, auch diese, wie lange seid ihr denn in den Unternehmen dann vor Ort?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist wirklich individuell, hängt vom Klienten ab. Wie der Ralf vorhin gesagt hat, der eine, dem reicht es auch einmal, wenn wir ein Fahrwegetraining machen, der andere braucht es 7-mal mit Unterstützung. Dann kann es durchaus sein, dass wir in den ersten Tagen oder uns die Arbeit zeigen lassen, dann sehen wir, es läuft, aber dann gibt es unter Umständen eine Veränderung. Sei es, der Arbeitsplatz wandert an eine andere Stelle, was für unsere Klienten teilweise wirklich dann auch eine Herausforderung ist. Sei es, es kommt ein neuer Arbeitsschritt dazu oder es fällt einer weg. Ganz unterschiedlich. Also bei Bedarf, auf jeden Fall sagt Ralf immer so schön, wir sind die Feuerwehr. Also wenn uns die Betriebe auf den Anrufbeantworter sprechen und sagen, es gibt ein Problem, schaffen wir es in der Regel am nächsten Tag, dass einer von uns vier auch vor Ort ist und das Problem versucht anzugehen. Deswegen, also so pauschal kann man es nicht sagen. Wir haben Klienten, die besuchen wir sehr oft, weil es erwünscht ist vom Betrieb. Dann gibt es aber auch Betriebe, da hat man das Gefühl, wenn man reinkommt, man stört eher die Abläufe, da machen wir uns Termine. Also da gibt es kein Patentrezept, wie wir das machen.
Jetzt ist es so, es funktioniert, ihr habt einen Mitarbeiterinnen, einen Mitarbeiter, der ist am Außenarbeitsplatz bei einem Arbeitgeber im Werkstattstatus, es funktioniert alles wunderbar. Wie geht es denn dann weiter? Weil wenn man sagt, das ist eigentlich nur ein Durchlauferhitzer, was könnte denn ein nächster Schritt dann für diesen Mitarbeiter und für den Betrieb sein?
Das haben wir gerade jetzt, ein junger Mann, der durch Corona jetzt 2 Jahre warten musste, dass wir den Schritt gehen, den wir jetzt angehen können, nämlich dass er ganz regulär wechselt auf den ersten Arbeitsmarkt. Da gibt es sogenannte Budget für Arbeit. Das beantragt er, das hat er schon getan. Er hat sich noch seine gesetzliche Betreuerin dazu geholt und ich habe gesagt, bevor du den Schritt gehst, schauen wir alle Vorteile, das sind sehr, sehr viele, und schauen die Nachteile, in seinem Fall sehr wenige. Weil ich finde immer, jemand, der diesen Weg geht, soll gut beraten sein. Und seine gesetzliche Betreuerin hat auch sich alles durchgelesen. Wir haben den Arbeitsvertrag schon, der ist unterschriftsreif. Und wir warten jetzt eigentlich nur noch auf das Abnicken des Kostenträgers mit dem Budget für Arbeit. Das wird kommen, bin ich sehr sicher. Und dann hat der junge Mann die Werkstatt genutzt. In seinem Fall hat er verschiedene Sachen ausprobiert. Er hat sich beruflich orientiert durch uns. Er hatte 3 verschiedene betriebsintegrierte Plätze, weil das ist auch so eine Sache. Ich kann in einem Betrieb arbeiten, will mich aber woanders hin entwickeln. Dann beendige ich diesen betriebsintegrierten Platz und mit unserer Unterstützung kann er was anderes finden. Und dann kann man woanders arbeiten. Und das war bei ihm der Fall. Er hat was gesucht, wo er auf jeden Fall den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt schaffen kann. Und das Unternehmen haben wir gefunden. Und dort wird er jetzt zum 1. Dezember ganz regulär festangestellter Mitarbeiter sein. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen. Es muss ein unbefristeter Vertrag sein oder mindestens für 2 Jahre befristet. Es muss das gleiche Geld gezahlt werden wie vergleichbare Kollegen. Also ich kann nicht sagen, ich hole jemanden aus der Werkstatt, gehe unter den Mindestlohn, weil das wäre das absolute Minimum, dass der Mindestlohn gezahlt wird. In seinem Fall wird höher gezahlt, weil die brauchen Menschen, die gut arbeiten. Und er wird ab 1. Dezember ein richtig gutes Einkommen haben. Er kriegt noch ein Weihnachtsgeld, er kriegt ein Urlaubsgeld, kann günstiger einkaufen, wenn er das in dem Geschäft braucht, in dem Unternehmen, und ist sozial sehr, sehr gut eingebunden. Und das ist dann der Schritt, ich nutze die Werkstatt, mich zu qualifizieren, ich habe ein sicheres Umfeld. Der Arbeitgeber weiß, ich habe einen sehr zuverlässigen Menschen hier sitzen, der meine Arbeit gerne machen kann. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, Budget für Arbeit und raus aus der Werkstatt. Das ist sehr, sehr gut.
Heißt dann, Mitarbeiter bekommt einen Mindestlohn, auf jeden Fall erstmal festes Arbeitsverhältnis. Ja. Der Arbeitgeber bekommt über das Budget für Arbeit wiederum die Entlastung bis zu, glaube ich, 75%. Also je nachdem, und damit ist das Risiko für den Arbeitgeber etwas geringer oder vielleicht wesentlich geringer. Also das ist so das Angebot der Arbeitsagentur, und der Mitarbeiter ist dann nicht mehr in den sogenannten Werkstattstatus. Hat er dann die Möglichkeit, wenn das jetzt tatsächlich schief gehen sollte, wieder zurückzukommen?
Also noch eins, der Arbeitgeber hat zwar diesen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75%, aber er muss auch wissen, dass dieser Mensch, der aus der Werkstatt kommt, nicht das leistet, was die anderen Kollegen leisten. Deshalb gibt es diesen Lohnkostenzuschuss. Man definiert, was kann jetzt unser Klient leisten im Vergleich zu einer Kollegin, Kollegen, der nebendran steht. Und dann definiert man die Arbeitsleistung, und wenn das zum Beispiel nur die Hälfte ist, dann bekomme ich 50% Lohnkostenzuschuss. Weil es ein Mensch ist, der hat einen besonderen Bedarf und der wird nie so arbeiten wie andere Menschen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Dafür diesen Zuschuss. Aber dann ist der ehemalige Werkstattbeschäftigte voll auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt, zahlt seine Steuern, seine Krankenversicherung, alles selbst. Und sollte das Ganze scheitern, entweder der Betrieb muss schließen oder es werden Stellen abgebaut oder der Budgetnehmer entscheidet für sich, ich will dort nicht mehr arbeiten, ich bin überfordert, ich kann das Ganze nicht mehr, dann kann er zurück in die Werkstatt gehen und kann sagen, ich will betriebsintegriert weiterarbeiten oder ich will jetzt in der Werkstatt was anderes machen. Kann auch sagen, ich ruhe mich jetzt hier mal ein Jahr lang aus. Ich bin jetzt so gestresst vom ersten Arbeitsmarkt, passiert häufiger bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, die sich dem Ganzen wieder gestellt haben und sagen, ich nutze jetzt meine Werkstatt, um runterzukommen, neue Dinge zu lernen, vielleicht mal die Arbeitszeit zu reduzieren und gehe dann wieder den Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt. Also Budget für Arbeit hat den großen Vorteil, man kann zurückkehren in seine Werkstatt, muss es aber nicht. Und dieser Lohnkostenzuschuss, der wird alle 2 Jahre quasi neu verhandelt, weil die Menschen lernen dazu. Und irgendwann ist es vielleicht so weit, dass ein Arbeitgeber sagt, ich brauche keinen Lohnkostenzuschuss mehr, weil ich habe jetzt hier ein vollwertiges Mitglied in meinem Betrieb. Der kann mittlerweile alle Arbeiten, für die er eingestellt ist, übernehmen. Der wird vielleicht niemals Lagerleiter, muss er aber auch nicht. Und dann brauche ich keine Zuschüsse mehr.
Das wäre das Ideal. Und gleichzeitig gibt es aber viel Netz und doppelten Boden, um für alle Beteiligten dort auch eine Sicherheit zu schaffen. Wenn man es jetzt genau nimmt, schafft ihr euch damit ab, oder?
Wir schaffen uns ab. Allein schon mit den betriebsintegrierten Beschäftigungsplätzen schaden wir wirtschaftlich unserer Einrichtung, weil wir bekommen einen geringeren Kostensatz, weil man muss kein Hausbestandskosten irgendwie auf die Seite schaffen, keine Investitionskosten, keine Miete für einen Produktionsbereich.
Was sagt dein Arbeitgeber dazu?
Zum einen entlasten wir die Werkstatt, weil die 71 Menschen, die wir begleiten, müssten irgendwo sitzen. Wir müssten was anbieten. Wir bräuchten neue Räumlichkeiten.
Das wären die Stärksten, oder?
Nein. Das ist mir so das Bild. Die stärksten Mitarbeiter gehen aus der Werkstatt. Die vermeintlich stärksten kommen gar nicht in die Werkstatt. Die machen eine Ausbildung, eine Helferausbildung, nutzen die unterstützte Beschäftigung. Und es gibt ja momentan noch so sogenannte Hilfebedarfsgruppen. Also wie hoch ist der Bedarf des Menschen? Und wir haben aus allen Bereichen ganz klassisch Menschen mit Beeinträchtigung. Das sind nicht die allerstärksten, sondern Menschen, die einen besonderen Wunsch hatten. den wir versuchen umzusetzen. Und wir schaden auf der einen Seite wirtschaftlich unserer Einrichtung, aber wir haben ganz großen Zugewinn, weil Menschen gezielt zu uns kommen und sagen, ihr macht das doch, wir würden euch gerne nutzen, um uns zu qualifizieren auf den ersten Arbeitsmarkt.
Das ist, das heißt eure Rolle, und das ist, glaube ich, das, was auch in der Welt der Behindertenhilfe passiert, im Moment schon und auch weiter passieren wird, die Rollen der einzelnen Einrichtungen, wie jetzt Antonius als Komplexeinrichtung, ihr als Werkstatt, eigentlich eine große Werkstatteinrichtung, die Rollen verändern sich in Zukunft und es sind immer mehr Unterstützung, Schulung, auch Unterstützung der Partner vor Ort und viel mehr Beratung, viel mehr Kompetenzcenter vielleicht als Aufbewahrungsanstalt, wie es vielleicht früher war, ein bisschen jetzt sehr böse gesagt. Tanja, du hast vorhin so gesagt, als du über Inklusionsbeauftragte, glaube ich, was gesprochen hast, du hast da auch manches Schwierige erlebt. Irgendwie war das so ein Nebensatz. Was war denn das schönste Erlebnis in deiner Tätigkeit bisher?
Als Inklusionsbeauftragte?
Als Inklusionsbeauftragte oder auch als Mitarbeiterin?
Ja, das habe ich ja. Also das schön. Ja, eigentlich hatte ich vorgestern mein schönstes Erlebnis. Aber ja, das ist du persönlich. Das schneidest du bitte nachher raus. Nein, das
hast du uns aber neugierig gemacht.
Ja, wir haben es dann doch geschafft für einen. Wir haben jetzt zum 1.9. haben wir und wir bekommen ja immer die Schulabgänger. Für die eigentlich klar ist, dass sie draußen arbeiten wollen. Teilweise bringen sie ihren Praktikumsplatz mit aus der Schule. Teilweise ist es noch nicht so sicher, aber wir sind uns eigentlich in der Phase sicher, dass wir was finden werden draußen. Und es ist ein junger Mann zu uns gekommen, von dem wir wissen, dass er sehr fußballaffin ist, dass er auch selber spielt, dass er sogar in der amputierten Nationalmannschaft spielt. Und irgendwie hat das... Ich dachte, es kann nicht sein, dass ich nichts finde im Fußballbereich, wo ich ihn unterbringen kann. Und dann habe ich halt doch auch privat ein ganz gutes Netzwerk und kenne viele Leute und habe überall mal gerüttelt. Und dann hat sich dann doch jetzt tatsächlich ergeben, dass er jetzt ab dem 16. Januar, wir freuen uns total drauf, der Ralf und ich, es ist nicht die Eintracht Frankfurt selber, aber es ist eine Firma, die für die Bewirtung und für die Ausrichtung von Veranstaltungen im Waldstadion zuständig ist.
Ich höre da schon raus, ihr seid jetzt nicht Köln-Fans oder so oder Bayern.
Nein, mit Sicherheit nicht. Sonst dürfte ich nicht mit dem Ralf im Büro sitzen. Das war die Voraussetzung, dass ich da einziehen durfte. Nein,
du bist eingezogen.
Ins Büro, ja.
Teilweise leben wir im Büro, ja.
Nein, das ist natürlich jetzt gerade sowas, wo man denkt, ja, es hat diese Hartnäckigkeit und diese Penetranz, die man auch lernt mit der Zeit. Die habe ich in 23 Jahren mit meiner Tochter gelernt, dass man penetrant sein muss, um irgendwas zu erreichen, dass sie sich jetzt doch auszahlt. Und wir hatten es dem jungen Mann nicht verraten, wo er sein Praktikum machen wird. Und ich bin wirklich einfach mit ihm losgefahren und auf Höhe des Stadions habe ich ihm das gesagt. Und dieses Gesicht werde ich nicht vergessen und diese Begeisterung, die er einfach hatte, weil damit hat er, glaube ich, wirklich nicht gerechnet. Ja.
Wie hat er reagiert?
Der ist sehr, 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 sehr schüchtern, aber so ein Strahlen habe ich bei ihm noch nicht gesehen. Ja. Also, und auch ein ganz tolles Unternehmen, wo ich hoffe, dass wir noch eng zusammenarbeiten können, die sehr offen sind, die das Herz am rechten Fleck haben, die das selbst zu ihrer Herzenssache gemacht haben, so haben sie es genannt. Das war jetzt gerade aktuell mein Highlight.
Ralf hat vorhin, oder heute Morgen, als wir uns getroffen haben, da hast du auch gestrahlt, weil du gestern einen großen Erfolg oder zumindest gab es da irgendwie eine Veranstaltung. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen.
Gestern war die Fachtagung der Fachbereiche berufliche Integration und das macht der Landeswohlfahrtsverband einmal im Jahr. Wir müssen eine sehr große Statistik immer abgeben, die wurde ausgewertet und dann wird geschaut, in welchen Regionen werden die meisten Menschen vermittelt und da gab es so eine Hessenkarte und jetzt weiß ich, wo wir überall Plätze haben. Also der Main-Taunus-Kreis ist in Hessen rein von den Vermittlungszahlen, wo Menschen tätig sind, an Nummer 2 nach Marburg-Biedenkopf. Die haben auch 15% ihrer Beschäftigten außerhalb der Werkstattwelt beschäftigt. Bei uns sind es dann 14,8%, aber ich weiß, in welchen Landkreisen wir noch Arbeitsplätze haben, BIP-Plätze, nämlich in Wiesbaden, in Rheingau-Taunus, in Hochtaunus-Kreis und in Frankfurt. Und dann habe ich das so kurz, und in Darmstadt arbeitet auch jemand, und dann habe ich das Ganze so kurz überblickt und habe dann festgestellt, dass wir die Einrichtung sind, die die meisten Menschen vermittelt. Und so über alle Beschäftigten gerechnet, weil der Landeswohlfahrtsverband rechnet nur Menschen in seiner Zuständigkeit. Wir rechnen gern alles, also auch andere Kostenträger, sind wir bei über 16% aller Menschen, die in unserer Einrichtung nicht in dem Gebäude arbeiten, sondern außerhalb der Werkstatt. Und wir dürfen dieses Jahr, also ich mache das jetzt seit 2009, und wir dürfen jetzt den 10. Mensch unserer Werkstatt auf den ersten Arbeitsmarkt weitergeben. Und das sind alles Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben, die einen Unterstützungsbedarf haben. Und das finde ich immer besonders schön. Das macht so, ja, eine Freude, und dass die Arbeit doch richtig ist und dass man auf dem richtigen Weg ist. Und es ist immer schön, wenn jemand jetzt wie der junge Mann sein Praktikum kriegt, weil er hat die anderen Teilnehmer mit kennengelernt, die sind dann alle gegangen, und er ist mit einer anderen jungen Frau da geblieben. Und ich habe ihn gestern auch nochmal gefragt, weißt du jetzt, warum du bei uns geblieben bist? Ja, ihr wolltet noch Sachen mit mir ausprobieren. Und ich habe hier noch geübt, ne? Genau deshalb. Und es ist halt die WM-Pause. Das sind keine Veranstaltungen im Stadion, die auch nicht nur das Fußball haben, sondern andere Dinge. Und das war für ihn völlig okay. Und er hat gesehen, ich habe hier was gelernt. Und die erzählen nicht, sondern die machen auch. Und ich glaube, das ist sowas, dass man einfach in der Arbeit, man muss einfach authentisch sein und auch ehrlich bleiben. Und wir finden auch nicht für jeden einen Platz. Und letztens kam eine Dame, die wollte bei uns beschäftigt werden, weil sie viel Geld verdienen will. Und da habe ich ihr gesagt, viel Geld wirst du nicht verdienen. Also diese Illusion muss ich dir leider nehmen, aber du findest eine Arbeit, die dir Spaß macht. Und es ist auch so einer meiner Standardsprüche, können die Kollegen nicht hören. Wenn montags morgens um 6 Uhr der Wecker klingelt, bin ich auch nicht motiviert zum Arbeiten gehen. Aber montags ab 9 darf es Spaß machen. Und wenn ich eine Arbeit habe, die mir keinen Spaß macht, dann kann ich mich nicht entwickeln. Und ich selbst hatte mal so eine Arbeit, die keinen Spaß gemacht hat. Und das macht auf die Dauer krank. Und mit Freude und mit einer hohen Motivation an die Arbeit gehen zu wollen, das ist schon mal 80% des Weges, den ich beschreiten kann und den mich vorwärts bringt.
Fast schon ein gutes Schlusswort. Ich habe gerade so gedacht, wahrscheinlich ist für euch beide diese Woche im Kalender die beste Woche des ganzen Jahres. Weil einmal Mitarbeiter Eintracht Frankfurt, dann eben diese Statistik und dann am Mittwochabend dieses Spiel, oder heute war es Dienstag?
Dienstagabend,
ja. Dass ihr überhaupt hier seid, nicht noch feiert, ne? Frankfurt, Eintracht Frankfurt in der Champions League weitergekommen. Also wahrscheinlich eine Woche im Kalender, die anzustreichen ist für euch. Ja, vielleicht bevor wir einen Punkt machen, was erwartet ihr denn, um euren Weg weiter erfolgreich zu gehen von der Politik oder vielleicht auch von den Unternehmen, also der Wirtschaft, damit es da noch besser in die berufliche Integration gehen kann?
Also ich versuche jetzt so ein bisschen meine Rolle als Inklusionsbeauftragte der Stadt auch zu nutzen, um jetzt einfach diesen Weg zu gehen. Und bei mir ist so ein bisschen, bei mir verwischt sich immer alles. Beruf, mein Ehrenamt und die Rolle als Mutter. Aber deswegen kann ich manchmal auch nicht so Grenzen ziehen. Aber genau das, glaube ich, ist in dem Fall auch ganz gut. Weil dadurch, dass ich diesen Auftrag habe als Inklusionsbeauftragte, komme ich an Leute ran, an die wir vielleicht sonst nicht so gut rankommen würden. Und der Ralf und ich haben uns schon was überlegt, wie wir das jetzt einfach ein bisschen... Wir wollen einfach mal, wir wollen einfach mal die Leute informieren darüber, die Betriebe informieren darüber, was es für Möglichkeiten gibt, und aber da auch werben mit Unternehmen, bei denen es schon funktioniert und die auch sprechen lassen. Und wir haben da Großes vor und da freue ich mich schon drauf. Und da muss ich jetzt auch mal lobend erwähnen, diese Weiterbildung hilft uns auch in die Richtung, dass wir wissen, dass der Weg, den wir gehen, richtig ist und dass wir aber auch so ein bisschen noch so Rahmenbedingungen jetzt einfach lernen, wie wir das am besten aufziehen.
Ja, wir freuen uns, dass ihr beide jetzt bei uns seid in der Weiterbildung für Inklusionsnetzwerker als Inklusionsberatung, der 6. Durchgang jetzt. Und wir sind mit einer Gruppe von 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf der Suche nach Antworten, wie man am besten im Bereich Bildung, Arbeit, im Bereich Wohnen, Freizeit, das Inklusion in kommunalen Umfeld weiter voranbringen kann. Und das ist auch sehr bereichernd, weil ihr mit eurer Erfahrung dort auch wirklich tolle Impulse auch gebt, uns und auch den Teilnehmern. Es ist schön, dass so haben wir uns auch kennengelernt. Ralf, die Frage, was erwartest du von Wirtschaft oder Politik, damit ihr noch erfolgreicher sein könnt?
Ich erwarte einfach mehr Mut von der Wirtschaft zu sagen, ja, ich will. Und auch auf Einrichtungen zugehen, weil wir haben jetzt nicht so die besonders hervorgehobenen, spezialbeschäftigten Menschen mit Beeinträchtigung, die alles können, sondern ganz normale Menschen mit Beeinträchtigung. Und es gibt viele Werkstätten, die wollen vielleicht den Zugang nicht finden. Von der Politik wünsche ich mir auch mehr Mut, um zu sagen, da sind Menschen auf dem Weg, wir unterstützen die auch finanziell oder brechen mal so Grenzen auf oder erlauben Grenzen aufzubrechen. Weil das ist so ein Ding, was wir halt machen und wir machen es einfach. Wir probieren das und wir gehen den Weg und er ist oft sehr, sehr erfolgreich. Manchmal ist er auch nicht richtig, dann geht man zurück, aber dann habe ich eine Erfahrung gesammelt. Und jeden Schritt, den ich gehe, der bringt mich irgendwie auch weiter. Und die eine Tür geht zu, die nächste Tür geht auf. Das sind so Phrasen, aber die stimmen auch. Und wie jetzt mit dem jungen Mann, er hat jetzt gewartet und es ist genau der richtige Platz. Und wir hatten eine junge Frau, die hat ein Jahr lang bei uns im Inklusionscafé gearbeitet, bis wir den richtigen Kindergarten gefunden haben. Und dass die Politik den Einrichtungen das finanziell auch erlaubt, so aktiv zu sein, wie wir das auch machen und einfach die Bereiche, die in Inklusion tätig sein wollen, es muss nicht viel Geld sein, sondern den Weg, macht das, nehmt eure finanziellen Mittel, die nicht so groß sein müssen, nutzt die einfach, damit ihr die Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben, auch unterstützen könnt. Mhm. Und einfach Mut zum Machen und vorwärts gehen und dann hat man ganz tolle Erfahrungen und das bringt ganz, ganz viele andere Effekte mit sich.
Also mehr Mut für die wünschen wir uns von den Politikern. Dass ihr beide Mut bewiesen habt, auch auf eurem beruflichen Weg, aber auch auf eurem Weg in der Familie als Inklusionsbeauftragte, das haben wir heute in diesem Gespräch gehört. Und ich danke euch dafür. Und ich habe für mich bleibt hängen, EM, einfach machen. Ja, das ist das Ding. Wir haben Rahmenbedingungen, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen und Gesetze kann man eine ganze Menge bewegen. Vielen Dank, Tanja Klemm, vielen Dank, Ralf Thies vom EFIM, Evangelischer Verein für Innere Mission. Und heute ging es darum, Werkstatt mal anders, berufliche Integration und BIP, sogenannten BIP-Arbeitsplätze und wie die den Zugang in den allgemeinen Arbeitsmarkt fördern können. Vielen Dank auch Ihnen, Hörern und Hörerinnen und Hörern am Radio, wollte ich schon sagen. Und wenn Ihnen der Podcast diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie beim nächsten Mal reinhören, uns natürlich teilt, empfiehlt und uns weiterreicht und liked und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, ein guter Tag für Inklusion, hier bei Antonius, der Inklusionsberatung für Kommunen.
Lacht, das ist so
persönlich. Oh, das sind dann die Sachen, die kommen.
Die kommen dann raus, dass ich lache, das läuft
ja. Ja, genau.
Das machen wir den ganzen Tag.
Das machst du dann. Ja. Nein, was wir den ganzen Tag machen, kommt hier nicht rein.
Im Herzen von Europa.
Dass er mit seinem Schweiß dann am Wetterlounge steht.